Ich will das tun, was Gott sagt, haben wir gerade gesungen. Also, wenn wir es denn gesungen haben. Woran erkennen wir eigentlich, dass wir das tun, was Gott sagt? Woran erkennt man das eigentlich? Wer vielleicht sagt, ich will das ja eigentlich auch gar nicht, das habe ich noch gar nicht so viel mit Gott am Hut, der kann sich immer überlegen, woran würde man es denn erkennen, wenn man das täte, was ein Gott sagt? Vielleicht daran, dass es alle anderen gut finden. Oder dass ich mich gut fühle dabei. Oder daran, dass das Vorhaben dann auch gelingt. Wir könnten jetzt über jeden dieser einzelnen Punkte sprechen miteinander. Denn davon kann tatsächlich etwas auftreten. Vielleicht das zweite und dritte mehr als das erste, dass es jetzt alle gut finden. Aber es kann auch etwas ganz anderes auftreten und das passiert oft auch. Jesus und seine Schüler haben das dauernd so erlebt. Und Mose, von dem wir heute einen weiteren Teil aus der Predigtreihe hören, hat etwas ganz anderes erlebt, als er anfing, in die Tat umzusetzen, was Gott ihm aufgetragen hatte. Wir haben das ja miteinander betrachtet, dass Gott erstmal Mose gerettet hat vom sicheren Tod als Kind, ganz geheimnisvoll. Dann hat er erstmal Mose überredet, sich den Auftrag überhaupt aufbinden zu lassen. Da hatte Mose doch auch einiges gegen einzuwenden. Manches wird uns plötzlich wieder begegnen heute. Es ist also nie so ganz ausgelöscht. Und dann ging's los. Darum geht's heute. Mose und Aaron, sein Bruder, der ihm ja so als Krücke sozusagen, als Stütze mitgegeben wurde, gehen zum König von Ägypten in Gottes Auftrag und sagen, lass mein Volk ziehen. Und der Pharao jubelte und sagte, jawohl, wenn Gott das sagt, machen wir das so. Nein, es passierte nicht. Sie trafen auf Gegenwehr. Unser Titel heute, wir gucken mal, was passiert, wenn man auf den Knopf drückt. Ach so, der ist noch nicht eingesteckt, Thomas. Du musst ihn, wenn du ihn hinlegst, auch einstecken. Hier, vielen Dank, macht nichts. Wir machen so weiter, denn so kann es nämlich passieren. Das ehrlich hat sehr viel mit unserem Text zu tun. Wenn die Verbindung dann zu Gott nicht da ist, passiert es vielleicht noch umso mehr. Aber wenn du Gott beim Wort nimmst, wenn du Gott beim Wort nimmst, mal gucken, was da so passieren kann. Erstens bekommst du Schwierigkeiten. Zweitens findest du bei ihm Gehör. Drittens erfährst du seinen Trost. Tja, schon mal eine Überraschung jetzt, das erste gleich. Wenn du Gott beim Wort nimmst, bekommst du Schwierigkeiten. Mose und Aaron gehen zum Pharao und sagen, so spricht Gott der Herr, der Gott Israels. Also sie richten etwas aus, was ihnen bloß aufgetragen worden ist. Sie stehen dort in Gottes Vollmacht. Ich meine, kann man ja machen und eigentlich müsste jetzt ja kommen. Genau. Lass mein Volk ziehen, dass es mir ein Fest halte in der Wüste. Eigentlich will Gott sie ja aus dem Land ganz rausretten. Es erschließt sich mir aus den Texten nicht, warum hier zunächst davon geredet wird, dass sie einfach nur mal 3 Tage reisen weit in die Wüste ziehen sollen. Einen Tag feiern, 3 Tage reisen weit wieder zurück, wäre also eine Woche Urlaub sozusagen. Ja, die wollen nur mal Urlaub nehmen, so heißt es hier. Ja, Religionsfreiheit, wir wollen mal unserem Gott jetzt, mal unseren Gottesdienst feiern. Vielleicht soll daran deutlich werden, dass der Pharao nicht mal das Geringe, geschweige denn das Große, nämlich die Befreiung des Volkes, überhaupt zulassen würde. Aber es wird nirgendwo erklärt. Was aber gezeigt wird, ist, der Pharao antwortet. Wer ist bitte Yahweh, so wie Gott ja mit Namen heißt. Und da, wo Herr immer groß gedruckt ist, muss man immer diesen Namen einsetzen. Wer ist denn Yahweh, dass ich ihm gehorchen müsse und Israel ziehen lasse? Ich weiß nichts von Yahweh. Ich will Israel auch nicht weglassen. Tja, nichts von. Jawohl, machen wir alles, wenn Gott das schon sagt. Denn macht Mose noch weiter. Mensch, 3 Tage reisen und unser Gott ist uns begegnet und der könnte uns auch was antun, ja, wenn du uns jetzt nicht ziehen lässt. So viel zum Thema, wenn wir von Gott nichts zu befürchten haben sollten, dann brauchen auch andere sich vor ihm nicht fürchten und könnte er uns auch nicht helfen. Mose sieht das so, der könnte uns auch was tun. Und dann kommt der König von Ägypten und sagt, Mose und Aaron, also jetzt nochmal so im Freundlichen, ne, wir versuchen es nochmal im Guten unter uns. Warum wollt ihr das Volk freimachen von seiner Arbeit? Geht doch bitte hin und arbeitet jetzt endlich. Ihr seid zum Arbeiten da. Ja? Ich bin Geschäftsmann und das Geschäft ruft und da muss gefälligst was getan werden. Diese ganzen Pausen, die ihr einredet, schon, dass ihr mit mir überhaupt redet, ist hier überflüssig. Aber dann kommt er noch auf eine Idee. Weißt du, das Volk ist schon jetzt mehr als mein eigenes Volk und ihr wollt sie noch feiern lassen. Wir machen das jetzt ganz anders. Bisher brauchten sie immer so Stroh, das fiel ab auf der Tenne, wenn man das Stroh aus, das Korn ausgedroschen hat. Dann nahm man ja die Körner mit und das Stroh lag da so dann rum eigentlich, wurde zusammengekehrt. Und das nahm man dann für diese Lehmziegel, um sie damit festzumachen. Ja, dann konnte man sie trocknen lassen, die fielen nicht auseinander. So, ihr kriegt jetzt einfach keinen Strom mehr. Bisher hatten das wohl die Ägypter geliefert. Ihr kriegt jetzt keinen Strom mehr. Könnt ihr selber gucken, wo ihr das her habt. Ihr habt wohl zu viel Freizeit. Ihr kommt auf dumme Gedanken. Das machen wir jetzt ganz anders. Ihr sucht euch euer Stroh jetzt selber, aber nichts hiervon, wir lassen mal was ab von der Ration, die am Tag zu leisten ist. Nichts da. Alles so wie vorher. Man drücke die Leute mit Arbeit, dass sie zu schaffen haben und sie nicht um falsche Reden kümmern. Worms. Und dann richten also diese ganzen Unterarbeiter richten das aus. Irgendwann sind es auch Israeliten, die so als Vorarbeiter da zuständig waren. Und dann gehen die ins Land und suchen da dieses Häcksel, nennt sich das, und versuchen ihre Ziegel zu machen und schaffen es nicht. Die Aufseher werden geschlagen, diese Vorarbeiter. Ja, Druck von oben, ne, wird natürlich nach unten weitergegeben. Und dann gehen die irgendwann hin zum Pharao und sagen, warum machst du das mit deinen Knechten? Was soll das? Wir kriegen nichts mehr, was wir dafür brauchen und jetzt sollen wir aber das Gleiche schaffen wie vorher. Wie soll denn das gehen? Ja, das ist doch Ausbeutung, was du hier machst. Halsabschneiderei. Ja, Pharao antwortet, ihr seid müßig, ja, ihr seid Faulenzer. Ja, und deshalb sagt ihr mir, wir wollen da mal eine Woche Urlaub nehmen und einen Gottesdienst feiern. Nein, ihr geht hin und macht eure Arbeit. Ja, die Kasse muss klingeln. Und jetzt der letzte Satz ist sehr entscheidend aus meiner Sicht. Vers 19. Da sahen die Aufseher der Israeliten, dass es mit ihnen übel stand. Weil man sagte, ihr sollt nichts ablassen von dem Tagwerk an Ziegeln. Nun kommen wir heute zu einem Text, mit dem wir normalerweise nicht rechnen. Das hatten wir uns doch alles so schön vorgestellt, oder? Gott sagt uns, was wir machen sollen. Es kommt tatsächlich vielleicht mal zu dem Fall, wir tun es auch. Dann muss das doch bitte mal reibungslos laufen. Ja, das muss doch schön sein. Das muss sich schön anfühlen. Das muss doch mal gelingen. Nein, es gibt umso mehr Schwierigkeiten. Vielleicht hast du es schon mal erlebt. Da wird dir etwas wichtig von Gott. Vielleicht sogar am Gottesdienst oder beim Bibellesen oder wie auch immer. Du merkst, Mensch, das ist jetzt das, was Gott möchte, dass ich tue. Oder wie Gott möchte, dass ich mit dieser Situation umgehe, in der ich stehe. Ja, und im nächsten Moment scheint es so, als wäre das das Einzige, was gerade nicht möglich ist. Alles wehrt sich dagegen. Ich kann den Menschen nicht lieben. Guck ihn dir doch mal an. Das geht überhaupt nicht. Ja, guck doch mal, welche Schwierigkeiten der mir macht. Wie soll ich den lieben? Das funktioniert nicht. Ich kann jetzt nicht ehrlich sein. Dann habe ich zu wenig Geld. Wie soll das gehen? Ich kann jetzt nicht die Wahrheit sagen. Dann kommen andere oder ich in Schwierigkeiten. Obwohl es sein könnte, dass es so einen Fall noch gibt. Dietrich Bonhoeffer hat sich mit solchen Fällen beschäftigt, als damals bei den Nazis die Juden ausgeliefert werden sollten. Da sagt er, es gibt auch ein Vorgehen, das gegen den Willen Gottes geht, bei dem man kein Recht auf die Wahrheit hat. Wenn die Frage kommt, habt ihr Juden im Haus? Wäre ein eigenes Thema, wollen wir nicht verhandeln, ich möchte es nur erwähnen. Ich sag mal, ansonsten sind es von uns ja eigentlich meistens Ausreden. Ja, es bäumt sich alles auf, zunächst mal vielleicht in uns, auch außerhalb von uns. Wir malen uns aus, was alles daraus folgen würde und schon kann man Gottes Wort nicht mehr halten. Und jetzt möchte ich heute noch etwas ansprechen, was sich einfach hier jetzt so aufdrängt. Bisher habe ich das noch nicht so ins Spiel gebracht. Was den Pharao angeht, mit dem werden wir uns kommenden Sonntag nochmal ausführlicher beschäftigen. Denn der Pharao ist in vielem vergleichbar mit dem, was in der Bibel vom Widersacher Gottes, vom Feind Gottes gesagt wird. Vom Teufel, von dem Durcheinanderbringer, diesen Titel hat er auch. Ja, da redet man heute nicht mehr von, vom Teufel. Das ist in einer Zeit, in der man angeblich aufgeklärt ist, ja verpönt. Ja, aber da nimmt man den Blick hinter die Kulissen nicht mehr wahr, der uns in der Bibel aber gewährt wird, wenn man das außer Acht lässt. Ich halte das für einen Trick des Feindes Gottes, sich so zu verstecken, und uns einzureden, dass es ihn nicht gibt, dass man dann auch nicht mehr mit ihm rechnet, im negativen Sinne. Ja, Eigenschaften des Feindes Gottes sind, er tritt als einer auf, der Gott nicht Gott sein lassen will. Der will selber Gott sein. Ja, Pharao wurde als Gott verehrt. Ja, diese Frage ist ja, wenn man sich mal so in die Lage des Pharaos versetzt, völlig naheliegend. Entschuldigung, ich bin Gott. Wer soll denn bitte euer Gott sein? Warum sollte ich hier irgendwem gehorchen und irgendwen ziehen lassen, als ob es irgendwen geben könnte, der über mir steht? Wir benehmen uns ja auch manchmal so. Aber völlig klar, dass der Pharao das fragt. Außerdem will der Feind Gottes alles, was Gott in dieser Welt tun will und tut, vernichten, bekämpfen, beenden. Er bekämpft auch die, die Gott glauben. Die anderen muss er nicht bekämpfen, denn die hat er schon in seinen Fängen. Das ist jetzt auch eine sehr gewagte Aussage. Man kann sich immer überlegen, wo man die tut. Ja, es wird uns im Neuen Testament, im Neuen, interessanterweise nicht im Alten, was man ja immer so als hintervorletzt bezeichnet, im Neuen Testament wird uns gesagt, dass jeder, der Gott nicht glaubt, schon längst in den Fängen des Feindes Gottes ist. Ja, den Mächten dieser Welt ausgeliefert ist und in dieser Welt treibt der Teufel sein Unwesen. Nein, bekämpfen muss der Teufel die, die Gott glauben. Mit den anderen braucht er sich um gar nichts kümmern. Und der Pharao und der Teufel sind an der Stelle total vergleichbar, wo deutlich wird, er hat immer nur die Macht, die ihm von Gott zugestanden wird. Er ist nie ein ebenbürtiger Gegner Gottes und man wüsste nicht, wie der Kampf ausgeht. In deinem Leben mag sich dieser Kampf noch erst entscheiden. Das kann sein. Umfassend, was die ganze Welt angeht, ist der Kampf längst entschieden. Der Teufel hat schon verloren, als Jesus am Kreuz starb. Er ist nie ebenbürtig. Er hat immer nur, was die Bibel angeht, den Raum, den Gott ihm lässt. Für uns Menschen mag es so aussehen, als ob da zwei gleichwertige Gegner miteinander im Kampf sind. Weil der Teufel halt immer mächtiger ist als wir. So wie der Pharao mächtiger ist als das Volk Gottes. Das Volk Gottes kann hier nichts machen, wenn der Pharao nicht sagt, geht. Da gibt es keine Chance. Aber der Einblick, den uns die heiligen Schriften hier gewähren, ist, dass der Feind Gottes und auch der Pharao immer nur tun kann, was Gott ihn tun lässt. Tja, und deswegen macht er sich aus dem, was Mose im Auftrag Gottes sagt, einfach mal nichts. Was macht man denn nun? Das Ergebnis davon, dass Mose und Aaron Gott beim Wort nehmen und tatsächlich losgehen. Das Volk hatte vorher noch Gott angebetet, gejubelt. Ja Mensch, endlich rettet Gott uns. Die hatten ja gestöhnt ohne Ende, weil sie das nicht mehr ausgehalten haben da in Ägypten, in dieser Sklaverei. Und da haben sie erstmal Gott angebetet, so hatte das letztes Mal aufgehört. Ja, und jetzt sind sie alle begeistert und jetzt gehen Mose und Aaron los und es gibt nur Probleme. Alles ist schlimmer als vorher. Da ist man ehrlich und man kriegt wirklich Probleme. Da liebt man Menschen und die machen es einem noch schwerer als vorher. Da will man sich um etwas bemühen, was Gott will, und die Kraft geht einem dabei aus. Verrückt. Wozu glauben wir denn, wenn man dann Schwierigkeiten kriegt? Da kann man das ja gleich aufgeben. Ja, wenn Gott schon was von mir will, dann soll das bitte wenigstens schön werden in meinem Leben. Es soll einfach sein, es soll alles schnell gehen und es muss klappen. Was muss klappen? Natürlich das, was ich mir wünsche. Völlig klar. Ja, sonst bin ich unzufrieden mit Gott. Sonst kann er ja gucken, wie er mit mir zurechtkommt. Sonst pfeife ich drauf. Ja, das hat er halt davon. Es ist mir auch egal, was Gott dann macht. Wenn er nicht spurt. So manche Unzufriedenheit, so manches Misstrauen in unserem Leben, was sich gegen Gott aufbaut, hat genau darin seine Ursache. Dass wir dann so mit Gott umgehen und die beleidigte Leberwurst spielen. Ich habe mir immer einen Spaß draus gemacht, meine Kinder, dann manchmal, wenn sie beleidigt waren, nur noch als Wurst anzureden. Also so ganz, ich glaube, dass... haben sie dann auch verstanden. Wir haben jedenfalls dann immer herzlich gelacht. Meistens diejenigen auch, manchmal nicht. Aber Gott hat so ein paar Würstchen schon unter uns, finde ich. So, nichts mehr von der Freude und von Gott anbeten und so. Und das erinnert mich hier vieles an das Gleichnis vom Seemann, wo einer Gottes Wort aufs Land wirft. Ja, da fällt was auf den Weg und der Teufel nimmt's weg. Ja, sofort. Und wenn das nicht hilft, da wo es nicht auf den Weg gefallen ist, da kommen eben Schwierigkeiten. Dann geben die Leute auch wieder auf. Denn bringt das, was Gott uns sagt, in unserem Leben nicht hervor, was es hervorbringen soll. Es gibt einen weiteren Trick dann. Wenn das auch nicht hilft, die Schwierigkeiten, dann kommen so lauter Beschäftigungen, mit denen man sich in seinem Leben so die Zeit vertreiben kann. Also die Zeit vertreiben, dass sie mal weg ist wenigstens aus unserem Leben. Die Zeit, die wir mal hatten, die schöne, wichtige, wertvolle Zeit. Ja, und lauter Sorgen und so, das kommt dann auch noch. Sodass Gottes Wort bei uns nicht viel bewirkt. Ja, und ich sage ja, wer sich von Gottes Wort nicht bewegen lässt, und dabei muss der Teufel nicht groß Einsatz bringen. Ab und zu eine Schlaftablette und dann ist es gut. Aber sobald jemand aus dem Schlaf aufgeweckt wird, sobald ein Mensch auf die atemberaubende, haarsträubende und waghalsige Idee kommt, tatsächlich zu glauben, was er hier lesen kann in Gottes Wort, dann alarmiert der Feind Gottes seine Armee. Dann geht's los im Leben eines Menschen. Ihr habt das schon manchmal beobachten können, wie ganz harmlose und an sich gute Dinge plötzlich auftauchen und dieser Mensch keine Zeit mehr dafür hat, Gott weiterhin zuzuhören. Ja, ist jetzt plötzlich was anderes dran. Ja, war eine Zeit lang vielleicht interessant, aber jetzt muss ich mich gerade um anderes kümmern. Oder wo jemand enttäuscht sich abwendet, weil es einfach nicht funktioniert mit dem Glauben. Ja. Ich werde einfach nicht auf Anhieb glücklich. Meine Probleme sind einfach nicht auf Anhieb weg. Es funktioniert also nicht. Tja. Wer soll denn da noch davon reden, dass Gott das gesagt haben könnte? Im ersten Petrusbrief schreibt einer der engsten Freunde von Jesus Christus: Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Das sieht man ja nicht, obwohl der brüllt wie ein brüllender Löwe. Wann brüllt ein Löwe? Wenn er Hunger hat. Ansonsten liegt er faul auf dem Stein die meiste Zeit des Tages. Aber begegne ihm nicht, wenn er Hunger hat. Man soll das Brüllen sogar, hat mir jemand aus Südafrika erzählt, wir konnten es fast nicht glauben, aber man soll es sogar 10 Kilometer weit hören können. Wahrscheinlich da so in der Steppe, wo auch nicht viel anderes ist. Ja, das Brüllen des Löwen merkst du immer dann, wenn sich in dir oder um dich herum alles aufbäumt dagegen, dass du gerade Gott beim Wort nehmen kannst. Und jetzt ist die Frage, wie gehst du damit um? Das ist nämlich das Zweite. Huch. Ja. Wenn du Gott beim Wort nimmst, findest du bei ihm Gehör. Jetzt muss man das mal lesen einmal. Und als sie von dem Pharao weggingen, also jetzt die Israeliten, also diese Aufseher, die sich beim Pharao beschweren wollten, offiziell, ne, die sind in der Gewerkschaft und haben erstmal gesagt, also so geht das nicht. Das ist völlig gegen die Konvention, gegen die Genfer oder welche auch immer. Und als sie von dem Pharao weggingen, begegneten sie Mose und Aaron, die da standen und auf sie warteten. Und sprachen zu ihnen: Der Herr richte seine Augen wider euch und strafe es, dass ihr uns, wörtlich heißt es jetzt, stinkend gemacht habt vor dem Pharao und seinen Großen. Und habt ihnen so das Schwert in die Hand gegeben, uns zu töten. Ja, so kann man damit umgehen mit den Schwierigkeiten. Man sucht sich jetzt erstmal einen Schuldigen. Den Pharao kann man nicht nehmen, obwohl der natürlich schuld ist, aber an den kommt man nicht ran, da hat man keine Chance. Wenn man sich jetzt noch beschwert, dann wird alles noch schlimmer. Also still sein, wir finden schon welche. Ach, da sind ja Mose und Aaron, dass die da gerade stehen. Die standen da nämlich gerade, weil sie darauf gewartet haben, bis sie wieder rauskommen. So, und jetzt, seid ihr gekommen seid und uns gesagt habt, der Herr will uns retten. Wir haben ja mal gejubelt, aber ich habe ja gleich gewusst, dass das alles Quatsch ist. Aber seid ihr gekommen seid, haben wir nur noch mehr Probleme. Jetzt geht ihr zum Pharao, was seid ihr eigentlich für Idioten? Und meint, der würde uns gehen lassen. Jetzt haben wir den Salat. Ja, und jetzt kommt's doch. Sie geben ja den Glauben an Gott jetzt nicht ganz auf, nicht? Ihn für seine eigenen Zwecke zu missbrauchen, das klappt immer noch. Das kann man ja immer noch mal machen. Gott strafe euch. Das zieht immer. Ja, passt mal auf, was du tust. Der Herr sieht's. Ja, wie oft haben wir Eltern sich schon aus ihrer Erziehungsunfähigkeit herausgeredet mit dem Argument, Gott sieht alles. Tut er ja auch. Ja, also ich kann mir vorstellen, manchem ist gar nicht nach Lachen zumute. Tut mir leid, dass ich das jetzt, ich will das nicht lächerlich machen, sondern ich möchte uns einfach mal ein Schmunzeln ins Gesicht treiben, wie wir mit solchen Dingen umgehen. Oder wo man sich schon gewünscht hat, Herr, lass ihn doch mal was Schlimmes erleben, wo der so mit mir umgeht. Das sind genau diese Dinge. Ja, für unsere Zwecke wollen wir Gott immer gerne haben. So kann man damit umgehen. Man kann sich jetzt Schuldige suchen. Da man jetzt den Pharao nicht nennt, da findet man Menschen. Der andere ist schuld. Ja, in der Ehe oder die Freunde, der andere, mein Freund ist also schuld. Ne? So wie der sich benommen hat, das geht ja gar nicht. Mein Chef ist schuld. Da habe ich neulich jemanden getroffen, der also nur Furchtbares über seinen Chef zu erzählen hatte. Das, ja, der Chef ist schuld, dass ich keine Freude an der Arbeit habe. Ja, als ob der Chef mir irgendeine Freude aus dem Herzen nehmen könnte. Das ist interessant. Wem erlaube ich eigentlich Eingriff in mein Herz? Das ist schon spannend. Weil ich mich nicht traue, mit Rückgrat mal zu sagen, pass mal auf, Chef, so kann man nicht arbeiten. Das geht nicht, was du verlangst. Weil ich mich das nicht traue, hacke ich immer nur innerlich auf den Chef rum. Äußerlich würde ich es ja nie machen. Und dann haben die das sogar noch gemacht. Die haben sogar dem Chef gesagt, geht nicht. Aber der Chef sagt, geht doch. Na gut, Chef. Ja, hilft ja. Ich meine, man hat auch keine Chance. Aber gegen Mose und Aaron kann man doch was machen. Die sind nur zu zweit. Tja, wir finden aber noch eine andere Möglichkeit, damit umzugehen. Mose aber kam wieder zu dem Herrn. Mose kam zu dem Herrn. Ich gratuliere, dass du in einen Gottesdienst gekommen bist. Du kannst auch jeden Tag so insofern zu Gott kommen, als dass du das Gespräch mit ihm aufnehmen kannst. Hoffentlich machst du es mehrfach am Tag. Aber das ist das, was Mose macht. Der hat definitiv keine Chance. Der kann den Pharao nicht bewegen. Der kann, und das hat er ja vorher schon gewusst, nicht mal sein Volk bewegen dazu, das zu glauben, dass Gott sie rettet. Und er hat es ja, ich habe es ja gleich gewusst. Ne? Sagt er jetzt nicht. Sondern er sagt, Herr, warum machst du das mit diesem Volk so schlecht? Warum machst du das so schlecht, Herr? Hast du das Gott schon mal gesagt? Gott macht doch alles gut. Das predige ich sogar. Darf man da sagen, Gott, warum machst du alles schlecht? Nein, Gott antwortete auch sofort, Mose, was erlaubst du dir? Sei bitte nie ehrlich vor mir. Ich will immer nur Gesäusel hören von dir, dass es alles gut ist mit mir. Nein. Mose sagt sogar noch weiter, warum hast du mich hergesandt, dass du das mit dem Volk so machst? Das geht ja schon auf keine Kuhhaut. Aber was soll ich jetzt dabei bitte und muss mich hier abmühen mit den Typen? Und mit dem Pharao, gegen den keiner eine Chance hat. Denn seitdem ich hingegangen bin zum Pharao, um mit ihm zu reden, in deinem Namen, hat er das Volk noch härter geplagt. Und jetzt kommt's. Und du hast es nicht errettet. Und du machst nichts. Du lässt uns im Stich. Traust du dich, Gott, das zu sagen? Also man muss es ja Gott nicht sagen, wenn man das nicht empfindet. Aber wenn du das empfindest, dann darfst du es gerne sagen. Wird hier deutlich, finde ich. Vielleicht beim nächsten Punkt noch mehr. Ja, Mose geht damit zu Gott. Und es ist mit dem Pharao, wie ich ja gesagt habe, wie mit dem Teufel in unserem Leben. Uns ist es oft unverständlich, warum Gott dem Raum lässt. Ich kann es euch nicht erklären. Ich habe ein paar menschliche Ideen dazu, die ich meine, aus der Bibel lesen zu können. Aber ansonsten kann ich es euch nicht erklären. Vielleicht erfahren wir es am Ende der Zeit einmal, wenn uns in Jesus Christus die Antwort auf alle unsere Fragen gegenübersteht. Ich gehe davon aus, dass das so ist. Aber in dieser Welt, in der wir uns momentan noch befinden und diesen Staub hier noch fressen, können wir das nicht verstehen. Warum Gott Dinge zulässt, die einfach schlecht sind. Ja, nicht nur in unseren Augen, das natürlich zunächst, aber auch in Gottes Augen schlecht sind. Der hat ja auch ein Problem mit der Unterdrückung, die da geschieht. Mose gibt uns hier die Richtung an, ihr Lieben, wie wir mit diesem Widerspruch umgehen können. Er wendet sich damit an Gott. Herr, ich verstehe das nicht. Sag doch mal bitte was dazu. Das ist keine Vertröstung und kein Notnagel, ihr Lieben. Na ja, dann beten wir halt. Na gut, jetzt hilft nur noch beten. Ja, was sind das immer für Sprüche von uns? Als ob das Gebet das Letzte ist, was wir machen. Wenn man sonst nichts kann, dann betet man eben. Na gut. Nein, ihr Lieben, das ist immer das Erste. Das ist unser Lebenselement, das Gespräch mit unserem Vater im Himmel. Und dass es dir vielleicht im Glauben so schlecht geht, vielleicht auch in deinem Leben, sage ich jetzt mal. Denn das kann auch daran liegen, dass du Gott beim Wort genommen hast. Aber das ist für dich einfach nicht nachvollziehbar ist, dass Gott dich liebt und wie die Dinge alle jetzt hier noch gut gehen sollen. Das liegt vielleicht auch daran, dass du so wenig betest. Vielleicht. Ich kann es dir ja nicht sagen. Es ist der einzige Weg, das Gespräch mit Gott ist der einzige Weg, mit diesen Widersprüchen und Widerwärtigkeiten unseres Lebens fertig zu werden. Behaupte ich. Das Volk lässt sich vom Pharao einreden, dass der das letzte Wort hat. Na gut, deshalb gehen sie entmutigt weg und geben auf. Ja, die geben das ganze Projekt auf. Vorher noch Gott angebetet, jetzt nichts mehr. Jetzt motzen sie rum nur noch. Das wird nicht das letzte Mal sein, im Übrigen. Wird spannend. Vor allem für uns. Sie geben den Widerstand gegen das auf, was ihr Leben zerstört. Volker Grewe hat uns vorhin mit reingenommen. Gutes schlecht und schlechtes gut nennen. Und noch sagen sie nicht, das ist ja auch eigentlich ganz gut, was uns passiert. Das kommt erst später. War doch eigentlich ganz gut in Ägypten. Ne? Kommt denn später erst noch? Denn sogar so kann das werden. Aber im Moment jedenfalls, na gut, so schlecht ist es denn wohl doch nicht. Das Misstrauen gegen Gott äußert sich in vielen Abhängigkeiten und Angewohnheiten, in schlechten Angewohnheiten und Verhaltensweisen in unserem Leben. Die Sünde. Man kann sich damit abfinden und anfreunden. Das geht. Na, dann ist es halt so. Na, ist ja eigentlich auch gar nicht so schlecht. Na, gehört ja auch zu mir irgendwie. Kann man machen. Man kann sich auch entmutigen lassen, zum Beispiel in unserer Arbeit als Gemeinde Gottes, hier in unserer Gemeinschaft. Ja, als der Rettungstrupp, den Gott in seine verlorene Welt schickt, weil er Menschen retten will. Man kann sich auch entmutigt damit abfinden, dass er sowieso keiner glauben will. Ach, wir haben schon so viel probiert. Und es ist so mühsam. Und sie kommen ja doch nicht. Und sie wollen das alles nicht. Und sie gucken mich komisch an. Das ist alles so schwer. Wir probieren das ja schon so lange. Lasst uns doch lieber in Urlaub fahren. Lasst uns doch lieber ganz kleine Brötchen backen. Und unter uns bleiben. Ist doch auch ganz schön. Ja, so schön. Ne? Dann stört auch keiner groß damit, dass er Probleme vielleicht damit hat, was gepredigt wird oder was in der Bibel steht. Ja. Die wissen irgendwann alle, wie wir hier funktionieren und können sich dran halten. Wenn nicht, können sie auch wegbleiben. Dann bleiben wir schön unter uns. Ja, man kann das so machen. Oh, wie oft ist das wohl schon passiert, ihr Lieben? Wie oft? Lasst uns doch lieber. Und der Traum geht kaputt, den Gott von seiner Welt hat, dass er alle mal bei sich hat noch hier. Dass hier noch Menschen kommen, die Jesus kennenlernen. Ja? Also wir machen Gottes Traum nicht kaputt. Wir sorgen nur dafür, dass er bei uns nicht stattfindet. Weil wir uns entmutigen lassen. Weil wir sagen, naja, wenn der Pharao das sagt, dann hat man halt keine Chance. Nein, Mose wendet sich an Gott. Da geht noch mal eine Etage höher. Ja, als alle Machthaber dieser Welt. Wer vor Gott die Knie beugt, der braucht sich vor keinem Machthaber zu beugen. Obwohl Mose da ja auch eigentlich nahezu davor steht. Und sagt, Herr, also es ist jetzt auch denn zu Ende. Du machst ja nichts. Aber es scheint so, als ob das genau das Richtige ist. Er klagt Gott sein Leid. Und er findet Gehör. Das bewegt mich heute noch. Ich habe das schon mal erzählt. Aber so ein Satz muss einfach noch mal kommen, finde ich. Da hat uns damals in meiner theologischen Ausbildung kurz vorm Ende da unser Dozent für Dienstpraxis, ne, wie man denn jetzt so als Prediger eigentlich so ist und was man denn so macht und so, hat er uns erzählt, dass das immer sehr spannend war früher, wenn die ersten Dienstorte nach der Ausbildung genannt wurden. Es gab einen Ort, da wollte kein Mensch hin. Ich sage ihn jetzt nicht. Es hat nichts mit uns hier im Verband zu tun, das ist in Süddeutschland. Aber ein Freund von mir war denn da auch irgendwann. Aber ja, da wollte keiner hin. Das war so eine schwierige Gemeinschaft. Ja, die Menschen sind ja immer schuld. So. Und das war auch allen klar. Und alle haben gezittert. Und alle wussten, einer von uns muss da hin, dummerweise. Und dann kriegte der ehemalige Leiter der deutschen Krishona-Gemeinden, kriegte das dann gesagt, dass er da hin muss. Und er brach in sich zusammen. Und dann sagte der noch amtierende Leiter der deutschen Krishona-Gemeinden zu ihm, den ich auch noch auf Krishona selber erlebt habe als mein Lebensgruppenleiter. Ist einmal, man kann sich, ihr könnt euch das jetzt nicht vorstellen, man muss sich einfach auch die Worte dabei diesen Hünen von Menschen vorstellen, die sowieso nichts was anhaben kann, denkt man, menschlich gesehen. Gell, Bruder Geis? Manche Aufgaben zwingen uns nicht in die Knie, sondern auf die Knie. Aber der Satz ist wahr, ihr Lieben. Die Aufgaben, das, was dich in deinem Leben bedrückt, ist nie dazu da, dir den Boden unter den Füßen wegzureißen und dich kalt zu machen. Sondern immer dazu da, dass du beten lernst. Und wenn du am Ende dieser Weltzeit sagen kannst, ich habe beten gelernt, dann hast du alles gewonnen. Mehr gibt's nicht, behaupte ich. Ja? Wenn ich keine Luft mehr zum Atmen habe, das Gespräch mit Gott anfangen. Am besten schon vorher, wenn ich gerade schon in der Landschaft bin. Ja, das ist meiner Ansicht nach eine wesentliche Lektion unseres Lebens. Du kannst nicht mehr. Du hast nichts mehr in der Hand. Du machst dir Sorgen. Und du weißt nicht, wie du das schaffen sollst oder wie es geschafft werden soll. Das alles ist dazu da, damit du bei Gott damit vorstellig wirst. Die Frage, was dein Gott ist, kannst du mit dem Mund ganz leicht beantworten. Sie wird jeden Tag damit beantwortet, wo du Hilfe suchst. Und ob wir uns der Entmutigung hingeben oder nicht. Ich behaupte sogar das. Gott gibt uns in unserem Leben Aufgaben und er lässt uns in Lagen kommen, die wir nicht schaffen. Sondern die so gesehen uns schaffen sollen. Damit wir beten lernen. Interessanterweise haben wir nun für dieses Jahr die Jahreslosung gezogen für unsere Gemeinschaft. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Das ist doch verrückt. Mose sagt, Herr, seit ich tue, was du sagst, ist alles schlimmer geworden und du hilfst nicht. Und er fragt zweimal, warum? Warum mit dem Volk, warum mit mir? Er wird diese Klage noch öfter vor Gott bringen. Und Gott hört zu und Gott antwortet. Drittens, wenn du Gott beim Wort nimmst, erfährst du seinen Trost. Jetzt sagt Gott ihm, nun sollst du sehen, was ich dem Pharao antun werde. Das ist jetzt ganz spannend, ihr Lieben, in Bezug auf die Frage nach dem Pharao. Wir werden das nächstes Mal vertiefen. Oder auch nach dem Teufel. Ich habe ja gesagt, ich kann es euch nicht erklären. Ich habe nur ein paar menschliche Gedanken. Ich merke hier aber etwas. Nicht, nun soll der Pharao sehen, was es bedeutet, mir zu widerstehen. Nicht der Pharao soll das sehen. Nun sollst du sehen. Das, was dir Probleme macht, was sich, wenn du Gott gehörst und dein Leben Gott zur Verfügung stellst, sich also damit auch Gott in den Weg stellt, ist dazu da, damit du siehst, was Gott für dich tut. Das ist nicht verrückt? Durch eine starke Hand muss er sie ziehen lassen und durch eine starke Hand muss er sie aus seinem Lande treiben. Dann erinnert Gott nochmal daran, dass er der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs ist. Dass er sich offenbart hat mit seinem Namen, der bedeutet, ich bin da und ich bin für dich da. Ich bin der da ist. Der Erste und der Letzte und der Lebendige. Der da war und der da ist und der da kommt. Der Allmächtige. Hier klingen Worte aus dem Neuen Testament an. Dass er einen Bund aufgerichtet hat und ihnen versprochen hatte, sie in das Land zu führen, und er wird das tun. Ich werde es machen, sagt Gott. Er erinnert nochmal an seine Versprechen. Auch habe ich gehört die Wehklage der Israeliten über die Last, die sie tragen. Und nun geh hin und sage ihnen, ich bin Jahwe und will euch wegführen von den Lasten. Ich werde das tun. Das will bedeutet im Hebräischen immer auch ich werde. So ist die Zeitform. Ich will euch annehmen zu meinem Volk und will euer Gott sein, dass ihr es erfahren sollt, dass ich Jahwe bin. Ja, der da ist und der für euch da ist. Euer Gott. Mose sagte das den Israeliten, aber sie hörten nicht auf ihn vor Kleinmut und harter Arbeit. Da hat der Pharao wirklich was geschafft. Und deswegen schickt Gott wohl Mose dann wieder zum Pharao. Geh hinein und rede mit dem Pharao, dem König von Ägypten, dass er die Israeliten aus seinem Lande ziehen lasse. Das heißt, die meisten Probleme hat Gott immer zunächst mit seinen eigenen Leuten. Ja, aber er arbeitet auch an einer anderen Stelle schon mal weiter. Ja, der lässt sich einfach dann auch nicht aufhalten. Der rettet die Menschen trotzdem, auch wenn wir nicht mitmachen. Das ist doch spannend, oder? Das finde ich spannend. So, und dann reden die dann nochmal mit ihm. Und Mose erneuert nochmal, ach, siehe, die Israeliten hören nicht auf mich. Wie sollte denn der Pharao auf mich hören? Ja, ich bin ja schon meinen eigenen Leuten gegenüber eine Flasche. Was bin ich denn, wenn ich vor dem König stehe da? Dazu bin ich auch ungeschickt zum Reden. Ne? Also habe ich ja alles auch schon mal gesagt. Gott sagt jetzt wirklich, ich habe dir das auch alles schon mal gesagt. Ja, aber der Pharao arbeitet, und das ist jetzt hier der Gegensatz, der Pharao arbeitet wie der Teufel mit Macht. Ja, der kann gegen den Willen zwingen. Das macht Gott nicht. Er könnte noch viel besser. Er hat ja noch mehr Macht. Aber Mose arbeitet mit dem Gebet. Er arbeitet mit Gottes Macht. Aber die hat er nicht in der Hand, die hat er auch nicht zur Verfügung. Er steigt mit Gott ins Gespräch ein. Das sind die Gegensätze. Und Gott spricht mit ihm. Nun wirst du sehen. Was er sieht, werden wir beim nächsten Mal besprechen. Es gibt immer zwei Alternativen, ihr Lieben. Verlassen wir uns auf Macht. Auf das, was wir menschlich machen können. Ist in unserer Kirchengeschichte ja ein dunkles Kapitel. Ja, was da mit Macht erzeugt wurde. Wie leicht die Versuchung ist, und bilden wir uns mal nicht ein, das wäre in unserem Leben nicht zu finden, dass wir mit Macht arbeiten. Das letzte Mal schon mal angedeutet, wäre mal schön, du würdest deine Mechanismen mal erkennen, mit denen du andere gegen ihren Willen dazu manipulierst, zu tun, was du willst. Ja? Viele Beziehungen, Ehen, Freundschaften, wie auch immer, sind ein einziger Schauplatz davon, wie zwei Menschen versuchen, sich gegenseitig gegen ihren Willen zu manipulieren, damit endlich mal geschieht, was ich will. Ja, dann wäre es ja endlich richtig. Wenn ihr alle machen würdet, was ich will, dann wäre hier die Welt in Ordnung. Wieso sagt jetzt keiner, jawohl? So ist das. Wir probieren das ständig. Andere unter Druck setzen, andere überreden, was auch immer. Man kann das auch ja in der Gemeindearbeit so machen. Das muss alles hier toll sein. Ja, das muss praktisch so sein, dass die Leute denken, Mensch, was muss das für ein toller Gott sein? Dass das hier alles so glanzvoll. Ich habe das schon erlebt, dass ich mich dagegen wehren musste, ihr Lieben. Ja, ich möchte gerne gut predigen und ich würde mich freuen, wenn alle finden, man ist das ein toller Prediger. Aber also, da muss man ja glauben. Nein, das wäre falsch, ihr Lieben. Paulus sagt, ja, die anderen sagen, ich kann nicht richtig reden. Ich kann gar nicht predigen. Ja, wisst ihr, die besetzen euch doch nur mit ihren Worten, die verkündigen euch aber das Falsche.
Nicht gemeckert ist genug.
Ja, genau, genau. Wir haben schon schlechter gegessen, genau. Oder wir machen das wie Mose und reden mit Gott und überlassen ihm die Sache. Und verlassen uns, verlassen auf ihn. In jeder Lage, ihr Lieben, ist das die entscheidende Frage. Auf wen verlässt du dich? Wir wollen doch als Gemeinschaft, dass Gott Menschen rettet. Willst du das überhaupt? Oder ist Gott der Einzige, der das will unter uns? Wenn ja, meinst du dann, dass du noch ein bequemes Leben führen könntest? Wo es einfach mal läuft nur? Was denkst du denn eigentlich? Du legst dich mit dem Fürst dieser Welt an. Meinst du, der gibt Ruhe? Meinst du, dir wird das Glauben leicht fallen? Das Erste, was er machen will, ist, dass du nicht mehr vertraust. Und wenn er dazu deine Ehe kaputt macht, das ist dem doch völlig egal. Und wenn er dazu deine Arbeit so schwierig macht, dass du kaum noch Luft schnappen kannst. Und wenn er dazu Freundschaften kaputt gehen lässt, das ist dem Feind Gottes doch egal. Der Einzige, der sich für dich interessiert, ist Gott. Und deshalb gib doch mal die Schuld für deine Probleme nicht anderen Menschen. Natürlich muss das auf menschlicher Ebene, muss das meiste von uns gelöst werden. Ja, Beziehungsschwierigkeiten sind ja zu besprechen. Die muss man ja angehen, völlig klar. Aber die Frage ist immer, wie sind wir, auch in unserer Gemeinschaft. Es gibt Gemeinden, die haben sich zerstritten, ihr Lieben. Ja, schon die Frage, was für eine Kanzel haben wir überhaupt oder welche Krawatte trägt der Prediger, sind ja so hochgeistlich, dass man darüber mal eine Spaltung auch ins Leben rufen kann. Ja, das lohnt sich doch. Man ahnt es nicht, was alles so passiert, auch in christlichen Gemeinden. Nur weil man auf die Idee kommt, die anderen sind das Problem. Und dann gegeneinander kämpft und nicht miteinander. einander. Und das ist, behaupte ich, der Weg. Immer zu wissen, es kann vom anderen kommen, was will. Wir gehören durch Jesus zusammen. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie wir das miteinander und nicht gegeneinander lösen, ihr Lieben. So, jetzt muss ich aufhören. Also, stellen wir uns auf Widerstand ein. Dass das Volk so entmutigt ist, ihr Lieben, und auch Mose zunächst, liegt daran, dass sie Gottes Versprechen doch nicht glauben. Aber Gott geht mit ihnen diesen Weg, um ihnen zu zeigen, aber ihr könnt euch wirklich darauf verlassen. Wir können gespannt sein. Wenn du Gott beim Wort nimmst, habe ich gar nicht weitergemacht hier. Wenn du Gott beim Wort nimmst, wehrt sich alles dagegen. Wenn du Gott beim Wort nimmst, hast du nur ihn allein. Wenn du Gott beim Wort nimmst, erlebst du, dass er seine Versprechen hält. Deshalb verlass dich ganz auf Gott und das, was er dir sagt. Amen.